Gottes uns dieses Wort aufschließt, uns überrascht mit Gottes Segen. Amen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Also wir sind noch nicht beim Thema Abendmahl, also eigentlich schon beim Thema Abendmahl, aber wir haben noch nicht das Thema, das Abendmahl, das kommt noch, also seid beruhigt. Aber ich möchte gerne vorwegnehmen diesen Abschnitt aus der Abendmahlsliturgie. Wer ja regelmäßig in unsere Ansgar Kirche kommt, der kennt die Worte sicherlich. Und da sprechen wir im Wechsel folgende Worte. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir sehnen uns nach der Vollendung deines Reiches, wenn du wiederkommst, und dein großes Mahl mit uns zu feiern. Es komme die Gnade und vergehe diese Welt. Maranatha, unser Herr, komm. Vor einiger Zeit, während des Abendmahls, bin ich so ein bisschen in Schlingern geraten, als wir so diese Worte formuliert haben. Und das sind ja eigentlich so Proklamationen, ne, die wir dort aussprechen. Ne? Ich kannte das natürlich gut, aber dann ist mir nochmal ganz neu bewusst geworden, der Inhalt, als ich diesen Satz hörte, es komme deine Gnade, ja, das Abendmahl, das haben wir natürlich gerne, die Erlösung durch Jesus, Gnade von Jesus, aber es vergehe diese Welt. Was ist das für ein Satz? Ich konnte mich des Gedankens da nicht entziehen, dass wir uns da ja eigentlich wünschen, dass diese Welt, so wie wir sie kennen, beendet wird. Wenn man jetzt die verschiedenen biblischen Texte sich anschaut und auch gerade welche aus der Offenbarung, müsste man vielleicht sogar sagen, hart formuliert, da ist die Rede von der Zerstörung der Welt. Denn im Grunde genommen sind die Ereignisse, von denen berichtet wird, sind das Ereignisse, die von Zerstörung der Welt und des Weltalls reden, wenn sie dann eintreffen und das neue Reich Gottes kommt. Seitdem frage ich mich immer wieder, ist mir eigentlich oder ist uns Christen eigentlich bewusst, was wir damit sagen, was wir da proklamieren? Oder anders gefragt, wünschen wir uns tatsächlich, dass die Welt, die Erde oder und beziehungsweise das gesamte Weltall vergeht? Und wenn wir die Aussagen der Offenbarung jetzt ernst nehmen, dann wird das alles nicht ohne ganz viel Leid und Tod geschehen. Nun gibt es auch Bibelausleger und Auslegungsmodelle, die eher von einer Erneuerung, ich sag mal einer Umwandlung dieser Welt und dieses Weltalls sprechen, wenn dann Gottes Friedensreich vollendet ist, kommt. Also nicht von einer Zerstörung, sondern eher von einer Verwandlung. Jetzt will ich heute nicht das zu meinem Thema machen und das ist leider auch nicht die Sichtweise der meisten Bibelausleger. Ich habe diese Einleitung jetzt mal gewählt, um zu einem Punkt zu kommen, der vielen Christen Schwierigkeiten bereitet und von den Menschen, die jetzt gar nicht an Gott glauben, mal ganz zu schweigen. Ich möchte mal eine Aussage weitergeben, die ich vor einigen Jahren in einem Gespräch mit anderen Christen gehört habe und ein Satz ist mir im Gedächtnis geblieben. Der lautet ungefähr so: Ich frage mich manchmal, ist das nicht eigentlich ziemlich spooky, woran wir hier glauben? Das ist natürlich sehr krass formuliert, spooky, genau. Tja, aber eigentlich ist ja da ja was dran. Ne? Vielleicht geht es jetzt einigen von euch ähnlich wie mir. Ich kenne so biblische Texte und Lehren seit frühester Kindheit, bin damit aufgewachsen und habe das sehr schnell auch als Wahrheit angenommen, einfach dadurch, durch Gemeinde, Kirche, meine Eltern. Und für mich war das auch relativ schnell selbstverständlich und irgendwo normal, auch solche Texte. Deshalb habe ich erst im Laufe der Zeit begriffen, wie radikal und herausfordernd manche biblische Aussagen sind. Ja, und sie sind herausfordernd, eben ziemlich spooky. Wie ist das mit euch? Bist du vielleicht nicht in einem christlichen Umfeld aufgewachsen oder mehr in einem formalen Christentum, vielleicht auch gar nicht christlich? Und wenn du heute Christ bist, hast du wahrscheinlich auch einige Zeit gebraucht, um bestimmte biblische Aussagen so anzunehmen, die eben schwer zu glauben oder auszuhalten sind. Oder vielleicht hast du sie auch beiseite gelassen. Wie dem auch sei, ich möchte mich heute outen, dass ich so manche Bibelstellen lese und mir wünsche, vielleicht sogar unbewusst wünsche, sie würden da einfach nicht stehen. Vielleicht bin ich da gar nicht so alleine. Aber warum ist das so? Nun, was ich so von Kindheit kenne, sind so die klassischen, ich sage jetzt mal evangelikalen Antworten. Das ist doch alles klar. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Wille und Ratschluss. Daran müssen wir glauben und festhalten. Und das ist gerecht so. Alle Menschen sind Sünder, niemand tut Gutes und deshalb verdienen sie das Gericht. Nun, grundsätzlich ist daran ja auch nichts zu kritisieren. Und als Christ wird dann auch so ein bisschen gefordert, müsste man jetzt auch davon überzeugt sein. Denn es ist ja schließlich Gottes Wort und Reden, Punkt. Und es wird auch manchmal der Eindruck vermittelt, wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann stimmt etwas vielleicht nicht mit dir oder dein Glaube ist nicht stark genug. Ich habe jetzt eine zweite Folie. Als Kind war es erstmal für mich alles so klar und schlüssig. Da gab es erstmal so die positive Botschaft: Jesus liebt mich, Gott liebt mich, Jesus ist für uns gestorben und durch ihn haben wir Frieden bei Gott und dürfen seine Annahme erfahren. Das ist natürlich eine wunderbare Botschaft. Aber dann kam auch, wie ich es eben auch schon berichtet hatte, die andere Seite. Große Zerstörung muss es geben, unzählige Menschen leiden und werden dahingerafft und irgendwann endet alles mit dem Vergehen dieser Erde und des gesamten Weltalls. Zugleich finden wir zahlreiche Aussagen über Gott, seinen Handel und seinen Ratschluss, die wir auf den ersten Blick schwer mit seiner Liebe zu den Menschen in Einklang bringen können. So war es später dann bei mir, als ich erwachsen wurde. Je mehr ich mir bewusst wurde, was das alles konkret bedeutet, desto stärker hat es mich auch beschäftigt. Gerade im Hinblick auf die Menschen, die nicht an Gott glauben und die vielleicht auch nicht an ihn glauben können, empfinde ich sowas auch zutiefst beängstigend. Ne? Das musste ich mir auch irgendwann mal eingestehen. Eine Zeit lang habe ich mich noch so an die klassischen evangelikalen Antworten geklammert und mich davon beruhigen lassen. Aber ich gebe auch zu, die sind natürlich auch sehr plakativ. Und dann gab es auch viele Zeiten, da kam ich damit überhaupt nicht mehr zurecht. Schauen wir uns mal ein paar Stellen an. Noch ehe ihre Söhne, gemeint ist damit Sarahs Söhne, Esau und Jakob geboren waren, das heißt, noch ehe sie etwas Gutes oder Böses getan haben, hatte Gott zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das steht in Römer 9, Paulus berichtet davon. Und so sagt Gott ausdrücklich, ich habe Jakob geliebt, aber Esau von mir gestoßen. Puh, das ist ziemlich heavy. Hier geht es um Prädestination, auch so ein Punkt, mit dem wir Menschen oft nicht klarkommen. Das ist die Vorherbestimmung des Schicksals einzelner Menschen durch Gott. Das gehört zu den Themen, die wir letztendlich weder mit unserer Logik erfassen noch erklären können, dass alle offenen Fragen, ja, dass viel offene Fragen dort bleiben und es uns natürlich auch nicht irgendwo nicht fair erscheint. Eine andere Geschichte ist Hiob. Da wird ein Ereignis beschrieben, dass im Himmel so eine Art Versammlung stattfindet, wo auch Satan erscheint. Er stellt die Treue Hiobs zu Gott in Frage und Gott lässt ihn gewähren. Er lässt ihn gewähren, dass Hiob schwersten Prüfungen und großen Leid ausgesetzt wird. Viele Ausleger sagen nun von dieser Geschichte, was da im Himmel beschrieben wird, das ist nach der Art des Menschen erzählt, ähnlich einem königlichen Hofstaat. Die Erzählung soll zeigen, Gott regiert, nichts geschieht außerhalb seiner Autorität. Und der Teufel kann Hiob nichts antun, was Gott nicht auch zulässt. Und das ist sicherlich eine sehr hilfreiche Betrachtungsweise. Aber der Punkt ist auch, da geschieht etwas, das dem Menschen verborgen bleibt, von dem Hiob keinerlei Ahnung hat, aber was sein Leben völlig zerstört. Nicht nur Hiob muss leiden, auch seine Kinder sterben zum Beispiel. Was haben die damit zu tun? Das ist schwer verdauliche Kost. Und selbst am Ende, als Gott sich Hiob offenbart und seinem Leid ein Ende setzt und es ihm dann wieder gut gehen lässt, wird nicht erklärt oder wird dem Hiob nicht erklärt, warum das alles so geschehen ist, weshalb er so Schreckliches durchmachen musste. Vielleicht hat er bis zu seinem Lebensende nie verstanden, was eigentlich dahinter stand. Noch während seines Leidens sagt Hiob: Haben wir Gutes von Gott empfangen, sollen wir nicht auch das Böse annehmen? Hiob weiß nicht, was hinter seinem Leid steckt. Er kann nicht anders, als auch in dem Bösen, das ihm widerfährt, Gottes Handeln zu sehen. Ähnliches finden wir auch oft in den Psalmen. Sehr oft sehen Menschen das unmittelbare Erleben und das Leid als Strafe oder Handlung gesagt. Und wo Gott geschildert wird, der tiefes Verständnis auch für die Schwachheit und die Nöte der Menschen hat. Hesekiel 18, 32, oh, Entschuldigung, da bin ich ein zu weit. Ja, da fehlt eine Folie. Okay, ich lese sie euch vor. Hesekiel 18, 23 und 32. Ich, Gott der Herr, frage euch, meint ihr, es würde mir Freude machen, wenn ein Gottloser sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt. Mir macht es doch keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Darum gebe ich, der Herr, mein Wort, kehret von euren falschen Wegen um und ihr werdet leben. Und dann, wie eben auch schon erwähnt, ist natürlich die große Erlösung da durch Jesus Christus. Johannes 4, Vers 9 sagt, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir leben können. Jakobus 1, Vers 17, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Ich fahre mal ein bisschen vor. So. Römer 8 sagt, dort schreibt Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Mächte, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das macht Mut. Was bedeutet das jetzt mal für uns, wenn wir so diese Bibelstellen mal gegeneinander oder ja, miteinander vergleichen? Einmal die Erkenntnis, Leid und Anfechtung sind real. Und oft erkennen wir darin keinen Sinn. Aber es gibt auch einen Widersacher, und der einen gewissen Einfluss hat, aber begrenzten Einfluss hat. Aber Gott bleibt souverän. Und unser Leben ist nicht dem Chaos ausgeliefert. Deshalb müssen wir uns auch keine Angst machen lassen. Gleichzeitig sollten wir aber diese Bibelstellen nicht gegeneinander aufrechnen, sodass am Ende die Guten vielleicht die Bösen überwiegen, so nach diesem Prinzip. Mir ist es auch wichtig, nochmal anzumerken, dass sich manche dieser scheinbaren Diskrepanzen durch Bibelforschung und ein besseres Verständnis des historischen Kontexts ihr sehr wohl erklären lassen und dann zumindest einen Teil des Schreckens verlieren. Dennoch müssen wir erkennen, Gott ist und bleibt für uns der Unfassbare. Sein Ratschluss und sein Handeln sind souverän. Und manches spielt sich ab auf einer Ebene, von der wir keine Ahnung haben. Manche Ergebnisse in unserem persönlichen oder Ereignisse in unserem Leben und im Weltgeschehen geschehen offensichtlich, weil sie einfach geschehen müssen. Punkt. Für uns bleiben sie aber in ihrer Härte, in ihrer Brutalität und in ihrer Sinnhaftigkeit oft unbegreiflich. Stellt sich nun die Frage, wie gehen wir mit dieser Diskrepanz um? Nun, was ich sehr oft festgestellt habe, und ich gebe zu, dass ich das auch oft gemacht habe, ist das Ignorieren. Man konzentriert sich auf die vermeintlich positiven biblischen Aussagen, die Stellen, in denen Gott Leid zulässt oder sogar bringt, werden als unmenschlich behandelt und ausgeblendet. Und davon gibt es leider auch genügend Beispiele. Das Alte Testament zum Beispiel wird wegen seiner vielen Berichte von Gottes Gericht, Kriege und Leid oft weitgehend beiseite gelassen. Eine Denkweise, die mir häufig begegnet sind und von der ich auch zugeben muss, dass sie natürlich auch ich selbst gedacht und gemacht behandelt habe, weil wer liest schon gerne solche Bibelstellen? Oder es gibt noch eine andere Sache, man erklärt einfach alles anders. Das ist mir auch häufig begegnet, weil solche Erkenntnisse nicht in das Bild eines guten Gottes passen. Da gibt es auch keinen strafenden Gott mehr und das Leid kommt ausschließlich vom Teufel oder von Menschen, die durch ihr falsches Handeln so viel Leid und Tod verursachen. Natürlich ist es wahr, der Satan, der ist gekommen, um zu verderben und er ist gekommen, um großen Schaden anzurichten und die Menschen zu verleiten, Krieg, Zerstörung und Leid zu verursachen. Das Problem ist doch allerdings, wenn wir jetzt versuchen, entweder durch Ignoranz oder durch Umdenken das Ganze zu umschiffen, dass eigentlich der Umgang mit der Bibel, unser Verständnis, dieser Umgang mit der Bibel, unser Verständnis von Gottes Wahrheiten und der Wirklichkeit begrenzt. Und das wird weder der Bibel gerecht, noch dem, was Gott uns dadurch mitteilen möchte. Wie kommt es dann zu einem Umgang mit der Bibel durch diese Dinge? Ein großes Problem ist, dass wir, obwohl wir eigentlich, wenn wir Christen sind, im Glauben leben, immer noch versuchen, alles auf menschliche Weise einzuordnen und zu verstehen. Wenn wir emotional nicht mitkommen, und ich gebe halt auch zu, das passiert mir auch, suchen wir oft unbewusst nach Auswegen. Ein weiteres Problem ist, dass ja immer wieder von der Bibel von dem guten Gott berichtet wird. Und das ist da definitiv wahr. Aber jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung von dem, was gut ist. Und die ist auch stark zeit- und kulturell geprägt. Und heute sind diese Meinungen oft stark vom Humanismus geprägt. Da gibt es nur Liebe oder Gericht. Niemand wird zur Verantwortung gezogen. Und es geschieht nichts, was Leid verursacht. Dann kann Gott nicht mit den Menschen, die an den Glauben, durch das Leid gehen, sondern er muss es schlichtweg verhindern. So denkt man. Dann straft Gott nicht und er weiß nicht zurecht. Doch in dieses Bild passt Gott nicht hinein. Es gibt so viele Zeugnisse von Menschen, die Schlimmstes ertragen mussten und dennoch genau wussten, Gott geht mit ihr, er trägt mich durch. Trotzdem mussten sie da durch. Psalm 23, du wanderst mit mir durchs tiefe Tal. Gott ist gut und das möchte ich jetzt nochmal besonders betonen. Aber die Realität dieser Güte ist einfach viel größer, viel unfassbarer, als wir sie verstehen können. Glauben bedeutet nicht nur an einen Gott zu glauben, den wir nicht sehen können, sondern auch zu akzeptieren, dass es Seiten an ihm gibt, die nicht in unser Bild passen. Wir müssen auch akzeptieren, dass Gott tatsächlich gut ist, wenn wir oft keine Antwort finden auf Dinge, die passieren und vieles einfach anders aussieht. Und dieses Glauben ist auch ein Glaubensschritt, dass man nämlich sagt, wir lassen Gott sein, wie er ist und wir glauben, dass im Endeffekt er ein guter Gott ist. Er ist gut, aber nicht immer so, wie wir denken und nicht so, wie wir es machen würden. Und wir wissen, Gott hat die größte Liebestat gezeigt, indem er selbst als Jesus Christus und ohne königliche Würden, die er ja haben hat, auf diese Welt kam. Er hat uns den Weg zur Versöhnung durch seinen Opfertod am Kreuz freigemacht. Auch das können wir letztendlich nicht völlig verstehen. Etwas so Blutiges wie eine Kreuzigung, das ist doch grausam. Hätte das nicht anders gehen können? Hätte Gott nicht einfach durch ein Machtwort den Menschen vergeben können, die an ihn glauben? Offensichtlich nicht. Es musste so sein. Und es war der gute Gott, der diesen Weg gewählt hat. Versuchen wir also nicht ständig, Gott, sein Wesen, seine Gedanken und sein Handeln auf eine menschliche Ebene herunterzuziehen und vollständig erklären zu wollen. Lassen wir Gott Gott sein und akzeptieren wir auch das, was wir nicht verstehen und was uns vielleicht sogar unrecht oder schlimm erscheint, im Vertrauen auf seine Güte. Ich will noch diesen letzten Vers mit uns lesen. Jesaja 55, 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Amen.